gerade Speicherzeiten, diese NSSEC-Farm, die man da im letzten Semester gemacht hat, der Grund, warum es gerade um die gedreht hat und warum man es auch nicht kann, also eher die Speicherzeiten findet, ist, dass bei dieses Zeug hier die Störungstheorie in der Regel nicht funktioniert. Also da braucht man dieses Beispiel, das kann man jetzt analytisch machen, für die.
Ah ja.
Also die Sicht geht auch sehr stark auf die Tafel. Nur fürs Kamerabild, wenn so.
Klar.
Kommt sonst nicht sehr gut.
So?
Ja, genau. Also
ist losgegangen schon die Aufnahme?
Fängt schon an.
Gut, also nochmal für die, die erst jetzt einschalten können, viel haben wir noch nicht gemacht. Links ist eine Wiederholung von der letzten Stunde, insbesondere das Endergebnis wollen wir jetzt verwenden, vom Erzeugen funktional des harmonischen Oszillators. Und jetzt machen wir ein physikalisches Beispiel damit, nämlich berechnen wir die Differenzen von Energieeigenwerten, nämlich zwischen Grund- und erstem angeregten Zustand. Also gerade bin ich jetzt unterbrochen worden, irgendwo glaube ich, wollte ich sagen, es ist einfacher im Prinzip durch Endpunktfunktionen solche Energiedifferenzen hinzuschreiben, als jetzt einen Streuprozess auszurechnen. Aber der Grund, warum man halt meistens in Quantenfeldtheorie-Büchern nur oder überwiegend das erste findet, ist, dass halt diese Energiedifferenzen von Grund- und angeregtem Zustand, dass die in der Regel in Störungstheorie nicht gut hinhauen, zumindest nicht in der QCD. Deswegen braucht man da numerische Rechnungen und deswegen werden halt die Grundlagen eigentlich selten in Büchern oder Vorlesungen, die eher auf analytische Sachen abzielen, besprochen. Gut, also ich will jetzt kurz skizzieren, wie es geht. Also eine Vorbemerkung ist die folgende. Parität ist eine Symmetrie des harmonischen Oszillators, weil der Hamilton-Operator und der Paritätsoperator die vertauschen oder primitiv gesagt, das Potential vom harmonischen Oszillator ist halt spiegelsymmetrisch. Und die Folge, wenn man halt so eine Symmetrie oder so einen Kommutator hat, ist, dass man Energieeigenzustände die können nach Parität klassifiziert werden. Also das wisst ihr vom Wasserstoffatom, da sucht man halt auch Operatoren, L-Quadrat und LZ, die mit H vertauschen und dann kann man halt die Energieeigenzustände auch nach L-Quadrat und nach LZ klassifizieren. Das ist also bewusst gewählt, wenn ihr in die Quantenmechanik-Vorlesungen zurückgeht, habt ihr sicher gemacht, wenn zwei Energieeigenwerte verschieden sind oder insbesondere wenn sie nicht entartet sind, dann ist es zwangsläufig auch ein Eigenzustand der Parität. Wenn jetzt, sagen wir mal, mehrere Zustände entartet mit gleicher Energie sind, dann muss ich halt noch aufpassen, wenn ich auch Eigenzustände der Parität oder des Operators, der halt den Kommutator da mit H erfüllt, bilden will, dann muss ich halt in diesem Unterraum der degenerierten Zustände nochmal diagonalisieren. Also deswegen ist Können ja, die richtige oder allgemeinere Formulierung. Beim harmonischen Oszillator wissen wir natürlich das Spektrum, dass es nicht entartet ist, also dass die immer voneinander entfernt sind. Also könnte man da dieses Wort auch weglassen und die Energieeigenzustände sind halt Paritätseigenzustände. Aber versuchen wir uns einfach mal ein bisschen dumm zu stellen, als wenn wir den harmonischen Oszillator nicht gelöst hätten und jetzt das erste Mal mit dem Pfadintegral überhaupt hinter den Eigenzuständen her wären. Also dann müssten wir das in Betracht ziehen. Also können nach Parität klassifiziert werden, halt entweder P gleich Plus oder P gleich Minus. dann J und K bezeichnen die folgenden Eigenzustände. Harmonischen Oszillators mit identischer Parität dann kann man eine kleine Nebenrechnung machen, nämlich J, X, K, also dieses Matrixelement ausrechnen. Das kann ich schreiben als minus J, Paritätsoperator, Gedecker, das macht keinen Unterschied, P, K. Also was jetzt hier halt passiert ist, wenn ich auf den Operator X eine Spiegelung anwende, also in Form dessen, dass ich halt den entsprechenden Operator davor und dahinter schreibe, dann wird es halt zu minus X. Und deswegen halt hier ein zusätzliches Minuszeichen. Also so ist das zu Wege gekommen. Naja, und jetzt kann ich im nächsten Schritt natürlich auch die Operatoren mir nicht ans X dran denken, sondern wirken lassen auf J und K, und wir wissen, dass das Eigenzustände der Parität sind, und gleichzeitig für diese Nebenrechnung haben wir noch gefordert, dass sie halt Eigenzustände mit identischer Parität sind, also egal ob jetzt hier ein Minus oder ein Plus kommt, kommt auf der anderen Seite halt das gleiche Vorzeichen, und wenn es sich quadriert, ist es weg. Also mit anderen Worten, ich krieg, ja, wenn man es sehr sorgfältig macht, hier den Eigenwert p² noch raus, j, x, k, aber der ist halt 1, und damit habe ich minus j, x, k. Naja, und die Folge, wenn halt ein Objekt minus des Objektes ist, dass halt j, x, k, dass dieses Matrixelement 0 ist. Also einfach gesprochen, wann immer ich halt einen Zustand oder eine Wellenfunktion mit einer gewissen Parität mit x multipliziere oder den Operator x drauf wirken lasse, dann ist der orthogonal zu jeglichen anderen Zustand der gleichen Parität. Also x wechselt halt sozusagen die Parität von dem Zustand. Und wenn ihr ein bisschen die Wellenfunktion im Kopf habt, also die Grundzustandswellenfunktion ist ja einfach eine Gaussglocke, und der erste angeregte Zustand ist irgendwie x mal die Gauss-Glocke, und dann macht das natürlich Sinn, was wir jetzt hergeleitet haben. Wobei, also wichtig ist, dass er halt erkennt, dass man nichts außer, Moment, wo steht's, dieser einen Beziehung wissen muss, damit diese Rechnung jetzt hier funktioniert. Also wir wollen wirklich versuchen, mit null Vorkenntnissen halt irgendwie einen Pfadintegralausdruck hinzuschreiben, der uns letztendlich diese Energiedifferenz gibt. Das muss ja auch das Ziel in einer unbekannten Theorie, zum Beispiel in der QCD, dann sein. Gut, also das waren die notwendigen Vorüberlegungen. Jetzt schauen wir uns eine Zweipunktfunktion an. Omega x von tau, x von 0. Omega, also das Tau deutet an, dass wir, wie auch hier in dem Beispiel, wie dem Euklidischen das Ganze machen. Und das kann ich schreiben als Omega E hoch plus H Tau X von 0 E hoch minus H Tau X von 0 Omega. Also ich verschiebe den Operator zum Zeitpunkt Tau halt mit dem definierten Zeitentwickler im euklidischen Raum. Und ja, jetzt machen wir was, das haben wir, glaube ich, schon mal bei der Herleitung des Pfadintegrals für diese Endpunktfunktionen gemacht. Jetzt Also erstmal ziehen wir dieses E hoch H Tau an X an Omega vorbei, dann gibt es halt den Grundzustandseigenwert hier und das E hoch minus H Tau in der Mitte, da schiebt man eine Energie 1 ein und dann können wir das eben auch rausziehen. Und dann hat man folgenden Ausdruck, nämlich Summe über alle Energieeigenzustände J. Und wenn man genau hinschaut, das ist dann ein Betragsquadrat von Matrixelementen Omega x j zum Quadrat. Also die tauchen halt in gleicher Art und Weise auf. Und x von 0 muss ich nicht schreiben, weil es halt translationsinvariant der Zeit ist. Also da schreibe ich einfach nur x und der Zeitpunkt ist völlig beliebig. Und dann habe ich noch e hoch minus ej minus e Omega stehen mal Tau. Gut, jetzt also hier steht eine Summe über J über alle Eigenzustände. Jetzt können wir aber also dieses Ergebnis hier mal anwenden. Und zwar fallen offenbar aufgrund dessen, dass halt Zustände gleicher Parität, wenn x in der Mitte steht, 0 sind, tragen zu der Summe natürlich nur Zustände J bei, die umgekehrte Parität wie Y haben. Also, das ist nicht falsch, muss nicht durchstreichen, aber kann es einklammern und kann stattdessen schreiben, Summe über J, wobei J umgekehrte Parität wie Omega hat. Und dann, naja, ohne dass man jetzt da irgendwie eigentlich was reinstecken, ich meine, das macht nur die Notation ein bisschen einfacher. Also wir wissen, dass das hier Parität plus hat, also die Wellenfunktion ist eine Gauss-Glocke, spiegelsymmetrisch, also ist das halt eine Summe über alle negativen Paritätsenergieeigenzustände. Aber selbst wenn wir das nicht wüssten, ich meine, können wir halt irgendwie ein Symbol vergeben, Parität A und Parität B, ohne zu wissen, was jetzt Plus und Minus ist. Wichtig ist eigentlich nur, dass es verschieden ist. Es erleichtert mir einfach ein bisschen die Sprechweise, wenn wir jetzt halt von Plus und Minus bereits reden. Also, das, was ich machen will, Notation 0, 1 und so weiter bezeichnen die Energieeigenzustände im P gleich Minus Sektor. Also insbesondere 0 ist jetzt nicht der Grundzustand, sondern 0 ist sozusagen, wenn wir auch wieder auf unser Wissen zurückgreifen, das wir eigentlich schon haben, über einen harmonischen Oszillator, ist der erste angeregte Zustand. Gut, und dann kann ich diesen Ausdruck ein bisschen noch umschreiben mit dieser Endpunktfunktion. Ich betrachte jetzt große Zeitseparationen, auch das haben wir, glaube ich, bei der Herleitung vom Pfadintegral schon mal gemacht. Das ist halt ein beliebter Trick, wenn hier so abfallende E-Funktionen mit den Energieeigenwerten stehen, denn wenn ich dann das Tau groß wähle, dann ist halt nur der niedrigste Zustand, der wirklich relevant beiträgt, weil alle höheren Zustände, also J gleich 1, 2 und so weiter, die sind vergleichsweise exponentiell stark, also unendlich exponentiell stark unterdrückt. Also wenn ich den Limes Tau gegen unendlich bild von Omega x von Tau x von 0 Omega, dann ist das Omega x 0 zum Quadrat e hoch minus e 0 minus e Omega mal Tau. Was haben wir auf der rechten Seite noch stehen?
Da haben wir Tau dran stehen. Wenn ich hier ein Limes bilde, ist ja schon das Tau weg. Aber das kann auch sein, dass es nur eine Notation ist.
Nee, also das Tau muss schon rein. Ich meine, was hier steht, ist der dominante Beitrag, der halt noch überlebt.
So, okay.
Also mein Tau gegen unendlich ist zwar die rechte Seite. Also wenn ich Tau gegen unendlich schicke, ist das auch 0. Aber ich meine, die Logik ist halt die, ich gehe ganz weit raus und schaue, in welcher Art und Weise geht es halt gegen 0. Und das ist halt der führende Beitrag. Also der nächste wäre dann E1 minus E Omega, aber der E1 müsste halt, also normal weiß man es nicht, aber hier können wir sogar quantitativ angeben, der ist halt 2h quer Omega drüber. Also wird halt proportional nochmal deutlich stärker, nämlich mit dem zusätzlichen Faktor e hoch minus 2h quer Omega mal dem unendlichen Tau unterdrückt. Also das ist so die gängige Sprechweise. Wenn man jetzt das analytisch macht, müssen wir halt das asymptotische Verhalten von diesem Ding vergleichen und von unserem Ergebnis, was wir jetzt gleich mit dem erzeugenden Funktional produzieren werden. Oder wenn man es numerisch macht, dann kann man halt nicht Tau gegen unendlich schicken, aber dann gehe ich halt zu relativ großen Zeiten und gucke mir den exponentiellen Abfall an. Also das ist gemeint. Ich könnte auch, wenn euch das besser gefällt, man könnte auch schreiben, statt Limes Tau gegen unendlich, könnte man halt auch schreiben, für Tau groß oder was, und dann halt irgendwie noch schreiben, plus Ordnung e hoch minus e 1 minus E0 mal Tau oder sowas, dann das ist genau das, was ich halt damit meine. So, also wenn man auf die Überschrift schaut, Energiedifferenzen von Grund- und angeregtem Zustand, also da haben wir jetzt dieses Objekt, hinter dem wir her sind, bereits stehen. Naja, und das Letzte, was halt verbleibt, ist jetzt das hier auszurechnen, und dafür verwenden wir unser erzeugendes Funktional, was wir ja mühsam berechnet haben. 2 Punkt Funktion durch Ableiten von Z von J, also Omega x von Tau x von 0 Omega ist halt, wenn man da oben hinschaut, d Quadrat Z von J nach d J von Tau d J von 0, an der Stelle J gleich 0. Und dafür brauchen wir jetzt unser Ergebnis vom letzten Mal. Also das ist eine E-Funktion. Das heißt, wenn ich die erste Ableitung bilde, wird die E-Funktion natürlich stehen bleiben. Und halt das, was in der E-Funktion drinsteht, das kommt nach unten und wird nachdifferenziert. Und wenn ich das halt nachdifferenziere, habe ich zwei Möglichkeiten. Also entweder erwische ich das J da vorne oder ich erwische das J da hinten, und eine der beiden Integrationen geht halt weg. Naja, und mit der zweiten Ableitung habe ich dann die Möglichkeit, halt wieder den Exponenten abzuleiten, oder aber das, was bereits von der ersten Integration vorn Exponenten kam, und das verbleibende J halt über die Ableitung zu eliminieren. Und naja, die Möglichkeit Nummer 2 gibt mir einen Beitrag, weil dann sind alle J's weg und ich habe halt irgendwie den Vorfaktor stehen und E hoch minus Omega Tau 1 minus Tau 2. Die erste Möglichkeit, wo ich sozusagen mit beiden Ableitungen mir jeweils den Exponenten runterhole, das wird nichts bringen, weil ich ja J am Ende 0 setze. Also das heißt, ich muss alle Js, die vorm Exponenten stehen, muss ich eliminieren. Also diese Rechnung, ich könnte jetzt auch wieder zwei Zeilen füllen, schreibe jetzt aber nur das Endergebnis an. Es ist im Prinzip normale Ableitungsregeln mit der kleinen Schwierigkeit von Funktionalableitungen. Wenn es zu schnell ist, dann macht das als Übungsaufgabe sorgfältig zu Hause nochmal. Also was man kriegt, ist 1 durch 2 m Omega e hoch minus Omega Tau. Also der Zweier kommt halt von den beiden Möglichkeiten, wo die erste Ableitung treffen kann. Und naja, Tau 1 minus Tau 2 ist halt gerade 0 und Tau die Differenz. Deswegen diese E-Funktion hier. Naja gut, und ich meine, jetzt muss das ja hier gleich sein, was da steht. Zumindest für Tau gegen unendlich. Und dann ist es nicht besonders schwer. Also hier habe ich was Tau-Unabhängiges, eine Konstante. Ich habe eine E-Funktion in beiden Fällen. Und es ist eigentlich offensichtlich, wie halt dieser Vergleich dann rausgeht, nämlich E0 minus E Omega ist gleich klein Omega. Und das ist kein sehr überraschendes Ergebnis. Das muss man natürlich, dass halt beim harmonischen Oszillator die Energieeigenzustände gerade um H quer Omega oder in unserem Fall jetzt um Omega da auseinanderliegen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein ganz nettes Beispiel, dass man sieht, wie man halt aus einem erzeugenden Funktional wirklich ohne jegliche Kenntnis vom harmonischen Oszillator oder von Eigenfunktionen oder einer Schrödinger-Gleichung oder irgendwas dieses Ergebnis produzieren kann. Also das ist das, was er mitnehmen sollte. Also wenn er nochmal durchgeht, dann sollte er verstehen, dass ich eigentlich nur H, P gleich 0 reingesteckt habe. Und sowas, das kann man meistens auch für komplizierte Sachen wie QCD oder was sehen, Symmetrien kann man halt auf Ebene der Lagrange-Funktion ablesen oder durch scharfes Hinschauen erkennen, ohne dass man sich jetzt besonders anstrengt. Naja, und wie schon gesagt, genau das Gleiche macht man dann halt für komplizierte Theorien, wenn ich, man sagt, das Spektrum oder die Massen haben will. Also in der QCD habe ich halt neben Parität noch weitere Symmetrien, nämlich zum Beispiel Rotation. Das gibt dann den Drehimpulsoperator und die Eigenwerte. Bei gewissen Quark-Kombinationen habe ich noch die Ladungskonjugation als Symmetrie oder andere Flavor-Symmetrien wie Isospin oder was, im Prinzip all das, was wir im letzten Semester diskutiert haben. Und dann mache ich halt ein bisschen eine kompliziertere Version. Also ich nehme halt hier nicht den Operator X oder die Zweipunktfunktion von X, sondern ich nehme eine Kombination von Quark- und Gluonfeldern, die halt all diese relevanten QCD-Quantenzahlen, die ich möchte, generiert. Also sozusagen vielleicht eine Parität von Minus, wenn ich das Pion anschaue, einen Isospin von 1, einen Drehimpuls von 0 und so weiter. Und dann hat man auch hier genau das gleiche Argument wieder. In dieser Summe, die man halt nur formal hinschreibt, tragen dann halt alle QCD-Eigenzustände bei, die halt die entsprechenden Quantenzahlen haben, die der Operator erzeugt. Also hier war es halt nur die umgekehrte Parität. In der QCD wäre es dann halt ein ganzer Satz von Quantenzahlen. Naja, und dann weiß ich halt, dass von dieser Zweipunktfunktion der asymptotische Abfall gerade den niedrigsten Zustand in diesem angeregten Sektor halt minus der Vakuumenergie enthält. Und dann verbleibt halt in Anführungszeichen nur noch die Zweipunktfunktion tatsächlich auszurechnen und den Vergleich vorzunehmen. Also wenn halt das irgendwie in Störungstheorie funktioniert, dann kann man das, wie man in Kürze, also in den nächsten Wochen sehen werden, auch wieder analytisch machen oder auch im Prinzip mit den Techniken vom letzten Semester. Wenn man das Ganze nicht analytisch machen kann, dann muss man halt eine sogenannte Gitterrechnung machen, die wir am Ende diskutieren. Das sieht dann halt letztendlich so aus, dass also hier diese Zweipunktfunktion wäre x von Tau, x von 0, Omega und hier Tau. Und dann würde halt das Programm, das man schreibt, halt irgendwie so eine abfallende Funktion bekommen. Und dann müsste man halt sich entscheiden, wann tau hinreichend groß ist und hier irgendwie einen Fit machen mit a mal e hoch minus, sagen wir mal, m tau oder was. Und das m wäre dann halt gerade diese Differenz e0 minus m e omega. Also so im Prinzip funktioniert es. Was man auch noch machen kann, sind natürlich gewisse Matrixelemente zu bekommen. Also ich könnte jetzt bei diesem Vergleich halt auch das hier mit dem da identifizieren, das wäre auch vernünftig und richtig. Und auch das hat wieder gewisse Bedeutungen in einer Quantenfeldtheorie. Also grob gesprochen, was hier halt steht, ist der Überlapp vom Vakuumzustand und hier von dem Zustand was hier steht, ist der Überlapp von einem gewissen Zustand, der mich interessiert, also 0, das wäre jetzt der Paritätsminuszustand. Also wenn wir an QCD denken, wäre das irgendwie ein Hadron mit halt speziellen Quantenzahlen, die sich vom Vakuum unterscheiden. Und hier ist ein gewisser Operator und der Vakuumzustand. Und solche Größen, die kann man auch wieder mit Zerfallsprozessen in Verbindung bringen. Also das hat mit Störungstheorie, und sagt euch Fermis goldene Regel was? Habt ihr das mal gemacht, zeitabhängige Störungstheorie? Sagt euch nichts. Ihr macht gerade Quantenmechanik 2 oder fortgeschrittene Quantenmechanik. Ich vermute, dass das da kommt. Also da muss man immer so Sachen ausrechnen. Also da im Prinzip der initiale Zustand, der finale Zustand, also das wäre halt irgendein Hadron, das wäre das Vakuum, also nach dem Zerfall. Und in der Mitte muss man so einen, man sagt, Wechselwirkungsoperator ausrechnen. Das sind dann so Dinge, die halt in der Lagrange-Funktion oder im Hamilton-Operator drinstehen, die irgendwie diesen Zerfall erst möglich machen. Aber vielleicht macht das noch in dem Semester, dann können wir gegen Ende des Semesters nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber im Prinzip, also wäre das eine zweite, vielleicht ein bisschen weniger häufige Anwendung, solche Matrixelemente auch da zu bekommen durch Vergleich. Gut, also ganz kurz, was ich gesagt habe, nochmal angeschrieben, analog in UFT bzw. QCD für Hadronmassen, also M Hadron entspricht halt dann E0 minus I Omega. Gut, also mit der Quantenmechanik sind wir jetzt damit am Ende, und eigentlich haben wir auch über Pfadintegrale alles gelernt, in Anführungszeichen, was man lernen kann. Ich meine, jetzt gehen wir halt wieder auf die Quantenfeldtheorie zurück, schreiben da halt die entsprechenden Versionen mit mehr Indizes und in höheren Dimensionen hin und werden dann halt so schrittweise in dem Semester wieder Techniken entwickeln, wie man die Störungstheorie zum Beispiel zweckmäßiger mit diesen Pfadintegralen oder gerade mit diesen erzeugenden Funktionalen formulieren kann. Also deswegen zweites großes Kapitel. Pfadintegral, Formalismus, skalare Felder. Also das ist halt wieder das einfachste Beispiel. Deswegen werden wir uns damit die überwiegende Zeit beschäftigen. Also ich denke, was ich nicht groß ausführen muss, ist Phi. Das ist halt das skalare Feld, beschreibt den Nullteilchen. Das wisst ihr vom letzten Jahr. Also zum Beispiel das Higgs-Teilchen oder wenn man effektive Feldtheorien denkt, haben auch mal Pionen mit solchen Skalarenfeldern beschrieben, also diese effektive Proton- und Pion-Theorie, die wir da mal hergeleitet haben, gerade wie wir Isospin beredet haben. Gut, dann eine eigentlich klare Bemerkung, Feldtheorie entspricht einem mechanischen System mit unendlich vielen Freiheitsgraden. Gut, und das mechanische System hat halt die Freiheitsgrade xj von t. Also ich habe halt Trajektorien von einer größeren Menge von Teilchen von mir aus in möglicherweise drei Raumdimensionen. Also das sind halt Funktionen x von t, wobei der Index j halt die Dimensionen und die Teilchen durchnummeriert und sehr weit laufen kann. Und wenn ich halt habe den Übergang zur Feldtheorie, dann wird halt einfach mein x zu einem Phi und mein j wird dann zum kontinuierlichen räumlichen Index Vektor x. Und damit ist halt xj von t zu ersetzen durch phi von x, t. Also das habe ich deswegen halt nochmal jetzt hingeschrieben, dass wir im Prinzip all diese Ergebnisse, die wir für die Mechanik hergeleitet haben, eins zu eins verwenden können. Also ich denke, es wäre nicht schwierig, die Mechanik so, oder die Quantenmechanik so zu formulieren, dass ich halt zwei oder mehr Bahnkurven xj hätte und alles Weitere ergibt sich halt gerade durch diese Ersetzung, die jetzt hier an der Tafel steht, dass dann halt der Index j durch einen kontinuierlichen Index x ersetzt werden muss. Also wenn ihr da irgendwann mal Schwierigkeiten habt, dann denkt halt daran wieder zurück und dann müsst ihr eigentlich klar sein, wie die Übersetzungsvorschrift lautet. Gut, jetzt also fangen wir halt an, Pfadintegrale und so weiter für Felder hinzuschreiben. Ohne jetzt speziellen Grund wähle ich mal wieder die Minkowski-Formulierung. Ich denke, das ist gut, eigentlich, wenn ich da ein bisschen hin und her springe, selbst wenn es vielleicht verwirrend ist, weil genau das Gleiche wird euch in Büchern und Papers passieren. Also wenn es hier Probleme gibt, dann unterbrecht mich und dann klären wir das und später seid ihr dann gut vorbereitet auf diesen Mischmasch eigentlich, den ihr da immer finden werdet. Groß sind die Unterschiede nicht. Ich glaube, für das konzeptionelle Verständnis hat man halt meistens ein paar I's oder was drinstehen. Wenn man in Details interessiert ist, dann muss man halt ein bisschen genauer hingucken. Also notieren wir einfach die wesentlichen Gleichungen, die wir in den letzten vier Vorlesungen oder was in der Quantenmechanik uns besorgt hatten. Wir haben gestartet mit der Übergangsamplitude. Und die Übergangsamplitude, das war der Überlapp zweier Ortseigenzustände, wobei der eine zu einer frühen Zeit präpariert wurde, sich dann in der Zeit entwickelt hat und halt der Überlapp zu einem präparierten Ortseigenzustand zu einer späteren Zeit gemessen wurde. Also die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger breitet sich ein Teilchen von x nach y aus. Und sowas gibt es, auch wenn es ein bisschen selten verwendet wird, in der Feldtheorie auch. Das würde aussehen, wenn Phi 2 von x, T2 phi 1 von x, T1. Wobei begrifflich ist das natürlich jetzt was anderes. Also das hat nichts mehr jetzt damit zu tun, dass sich irgendwie ein Phi-Teilchen von einem Punkt zu einem anderen Punkt ausbreitet, sondern was in der Quantenmechanik halt der Ortseigenzustand ist, ist in der Feldtheorie der Feldeigenzustand. Also im Prinzip, was dieses Phi 1 von x oder Phi 2 von x bedeuten soll, ist, dass an jedem Raumpunkt meine Feldamplitude Phi einen festen vorgegebenen Wert hat. Also so ist dieser Zustand präpariert. Also so wie man sich vielleicht klassischen Feld denkt, also wie man es sich plotten kann in zwei Dimensionen, vielleicht als so ein wellenartiges Gebilde, kann ich es natürlich auch in der Quantenmechanik kurzzeitig präparieren, wobei natürlich die entsprechenden Impulse des Felds oder die zeitliche Veränderung dann völlig undefiniert ist. Und der Überlapp zweier solcher speziell definierten, weiß nicht, also das Wort ist, glaube ich, unüblich, Feldeigenzustände, würde ich sagen, wenn man das andere Ortseigenzustände nennt, das ist halt wieder die Übergangsamplitude. Also ich präpariere eins, lasse es entwickeln und mache dann den Überlapp zu diesem zweiten. Also es sind ja zwei verschiedene Felder, sondern es sind einfach zwei verschiedene Funktionen, die halt das Feld angeben oder den Zustand des Felds angeben, in dem es sich befindet. Gut, und naja, ansonsten ist, glaube ich, alles wie vorher. Ich kann halt die Zeit dann wieder loswerden, indem ich sie über den Zeitentwickler E hoch minus IH T2 minus T1 schreibe, Phi 1 von x. Und dafür hat man uns damals ein Pfadintegral hergeleitet. Dieses Mal müssen wir halt integrieren, nicht über alle Wege x, sondern über alle Felder phi. Haben auch wieder e hoch s. Dieses Mal in Abhängigkeit vom Feld phi. Naja, und die Randbedingungen sind dann phi von x, t1 gleich phi 1 von x und phi von x, t2 gleich phi 2 von x. Also ich denke, der Übergang sollte klar sein. Wenn, dann würde ich meinen, ist gerade die Bedeutung von diesen Feldeigenzuständen vielleicht was ein bisschen Neues oder wo wir bisher noch nicht drüber geredet haben. Also sehe zumindest keinen Protest. Gut. Also schreibe ich da unten noch hin, das gehört noch dazu. Dabei ist so Integral d phi also ist auch wieder so eine funktionale Integration und dieses Mal ist es auch ein unendlich dimensionales Integral, aber nicht zu jedem Zeitpunkt, dass ich über x integriere, sondern dieses Mal integriere ich zu jedem Raumzeitpunkt halt über die Auslenkung von phi. Also das, ja, also wie man sagt, ist natürlich nach wie vor ein unendlich dimensionales Integral, aber dieses Mal läuft nicht nur der Index in einer Dimension kontinuierlich, sondern halt sogar in vier Dimensionen, also über das gesamte Raumzeitgebiet. Gut, und ja, das wisst ihr vom letzten Semester, S von Phi ist halt Integral von T1 bis T2 und dann Integral D hoch 3 x und dann L von Phi und D mu Phi. Diese halbe Tafel noch. Gut, dann Vakuumerwartungswerte. Die funktionieren natürlich auch sehr ähnlich. Ich glaube, das letzte Mal, also im letzten Semester, hat man schon so eine Notation GN für Endpunktfunktionen eingeführt oder nicht. Ihr erinnert euch besser, haben wir das, wie auch immer, ich meine, ich schreibe es eh nochmal hin, also das soll halt heißen, das ist nichts anderes wie die Endpunktfunktion, also der Vakuumerwartungswert vom zeitgeordneten Produkt phi von xn bis phi von x1 Omega. Also das macht dann einfach die Notation ein bisschen leichter. Und das ist eigentlich das wichtigere Objekt. Also das ist eher so ein Zwischenschritt, den wir da hingeschrieben haben und halt für die Herleitung, wenn wir die wieder machen würden, für Fälle auch benötigen würde, wie in der Quantenmechanik. Aber also diese Endpunktfunktionen, die braucht man, um halt Differenzen von Energieeigenwerten oder aber Zerfallsprozesse oder was auch immer zu beschreiben. Und naja, auch ohne Herleitung. Das ist halt folgendes Pfad, Integral 1 durch z, Integral d phi, phi von xn bis phi von x1 e hoch i mal s von phi, wobei z ein Normierungsfaktor ist, nämlich Integral d phi e hoch i s von phi. Und das ist ein bisschen schlampig natürlich wieder geschrieben. Das wird unsere übliche Notation sein. Aber eigentlich sollte man da noch Randbedingungen dazu schreiben oder zumindest halt gedanklich verstehen, was die entsprechenden Randbedingungen sind. Und diese Randbedingungen, wenn sie nicht weiter angegeben sind, das ist halt, dass phi von x, t gleich minus unendlich gleich phi von x, t gleich plus unendlich gleich 0 ist. Also auch das hat man in der Quantenmechanik halt ausführlich beredet. So eine Endpunktfunktion ist halt ein Pfadintegral, das von Minus bis Plus unendlich in der Zeit läuft. Und also das hat man aus der Übergangsamplitude damals hergeleitet. Das hing noch, wenn er eine Woche oder zwei zurückdenkt, vom Start und vom Endpunkt vom räumlichen ab, von x und von y. Und da hat man so eine ganz schwache Bedingung, dass die Wellenfunktion bei x und bei y nicht verschwinden darf, damit das Ganze funktioniert. Und im Prinzip haben wir natürlich das Gleiche jetzt auch wieder. Also ich meine, wir wählen halt das, was x und y war, sind jetzt Feldeigenzustände und die wählen wir halt auch, also sehr banal im Prinzip, sodass wir halt sagen, bei Plus und Minus unendlich großer Zeit soll halt das Feld glatt sein, also Auslenkungen von Null an jedem Raumpunkt haben. Und ich meine, das ist dann gut oder das würde dann scheitern, wenn so ein Zustand halt überhaupt keinen Überlapp zum Grundzustand hat, dann ist die Herleitung nicht gut. Aber ich meine, in aller Regel, der Grundzustand ist halt ein Zustand, wo das Feld in der Gegend der Null fluktuiert. Also wäre das schon sehr seltsam, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Also deswegen sind formal diese Randbedingungen das, was man halt damit meint. Und im Weiteren wäre ich also die praktisch gar nicht oder nur, wenn es wirklich mal explizit benötigt werden, wieder hinschreiben. Also ich will noch mal kurz eine Liste machen. Das hat man zwar in der allerersten Vorlesung schon Vorteile Pfadintegralen. Also jetzt wissen wir halt besser, was ein Pfadintegral ist und können schon ein bisschen was da verstehen. Also der Vorteile oder einer der Vorteile, glaube ich, sieht man jetzt fast schon an dieser Tafel und halt, wenn man da oben vielleicht noch ein bisschen hinschaut, ist es sehr einfach, von Quantenmechanik auf Quantenfeldtheorie zu kommen. Also ich nehme halt genau die gleichen Ausdrücke und mache im Prinzip das, was ich hier hingeschrieben habe. Von Quantenmechanik auf Quantenfeldtheorie im kanonischen Formalismus zu kommen, meine, es ist zwar auch ehrlich gesagt keine großartige neue Idee dabei gewesen im letzten Semester, aber man musste schon einige Vorlesungen arbeiten, um da wirklich zu verstehen, was sind jetzt die kanonischen Vertauschungsrelationen für Felder und wie baue ich einen Zustandsraum auf. Die Schrödinger-Gleichung würde zwar im Prinzip funktionieren, aber sie ist hochgradig impraktikabel. Also das heißt, eine Quantenmechanik-Vorlesung, wenn man nichts über Quantenfeldtheorie sagt und euch jetzt Übungsaufgabe gibt, macht mal den kanonischen Formalismus selber. Übers Wochenende hätte er wahrscheinlich größere Schwierigkeiten gehabt, wie wenn wir jetzt einen Übungszettel ausgeteilt hätten, wo drauf steht, rate doch mal oder versucht mal ein Pfadintegral von Feld her zu leiten. Also eine natürlich Geschmacksfrage, ob dieser Punkt erfüllt ist oder nicht, aber ich würde meines Erachtens sagen, schon einfache Übertragbarkeit von Quantenmechanik nach Quantenfeldtheorie. Dann oft einfachere Gestaltung von Rechnungen. Also da müsst ihr auf Kapitel 3 warten, wo wir Störungstheorie machen. Das wird ein bisschen angenehmer und ein bisschen schneller gehen wie letztes Jahr. Da haben wir es eh nicht sehr weit getrieben, aber dieses Wick-Theorem und so, alle Kontraktionen auszuxen, das war ein bisschen lästig im kanonischen Formalismus. Dann ja, auch wieder diese Vakuumerwartungswerte, die jetzt halt hier stehen, die können störungstheoretisch berechnet werden, aber nicht darauf beschränkt. Also im letzten Semester, wenn wir nicht wechselwirkende Theorien uns angeguckt haben, da hat man halt irgendwie Ausdrücke, überhaupt keine prinzipielle Möglichkeit, denke ich, bestanden hätte oder da war, die wirklich nicht perturbativ auszurechnen. Ich meine, hier einen nicht perturbativen Ausdruck hinzuschreiben, ist sehr einfach. Also der unterscheidet sich nicht von einer freien Theorie. Da muss ich halt nur eine Wirkung einsetzen, die entsprechend kompliziert ist. Also ich kann vielleicht die Integrale nicht mehr analytisch lösen, aber zumindest was im Prinzip zu tun ist, das ist klar. Dagegen im letzten Semester schon allein, dass der Zustandsraum halt nur für freie Theorien war, musste man dann diesen Übergang zwischen freien und wechselwirkenden Theorien machen und halt dann diese Endpunktfunktionen komplett durch die freie Theorie ausdrücken und dann hat immer irgendwie so E hoch einen Operator. Also man da im kanonischen Formalismus, zumindest ist mir nichts oder kaum was bekannt, wie man halt irgendwie nicht störungstheoretisch dann zu irgendwas kommt, wenn die Theorie wechselwirkend ist. Und das letzte, also euklidische Pfadintegrale, die sind numerisch auswertbar. Also gerade wenn ich halt irgendwas habe, wo Störungstheorie scheitert, dann kann ich halt das hochdimensionale Pfadintegral auf den Computer packen und fertig. Also im Prinzip steht, wenn ihr so wollt, Gitter-Eich-Theorie fast schon an der Tafel. Das ist diese eine Zeile hier. Also ich habe geschrieben, Integral groß d phi ist ein Produkt über alle Feldvariablen, wobei die halt an jedem nur denkbaren Raumzeitpunkt definiert sind. Und wenn ich halt jeden denkbaren Raumzeitpunkt nicht mehr zulasse, sondern nur noch Raumzeitpunkte auf einem feinen Gitter, dann ist das offensichtlich ein endlich dimensionales Integral. Und man sind vielleicht viele Variablen, aber wenn man halt gute Algorithmen entwickelt, dann kann man da einige Millionen oder Milliarden von Variablen halt mit dem Computer backen und dann diese Pfadintegrale numerisch ausrechnen. Also ich denke, Punkt 1, 2 und 4 müsste jetzt schon so ein bisschen ersichtlich sein und Punkt 3 als Motivation, das kommt dann in Kürze wahrscheinlich nächste oder übernächste Stunde. Gut, dann, also neben Vakuum-Erwartungswerten brauchen wir halt wieder eine Definition für erzeugendes Funktional. Das hat man ja eingangs heute schon besprochen, was im Prinzip da die Logik ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht sehr überraschend, was jetzt da steht. Z von J ist Integral d phi e hoch i mal s von phi plus i Integral d hoch 4 x j von x phi von x. Und das Ganze wird entsprechend noch normiert durch ein ähnliches Pfadintegral d phi e hoch i s von phi. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz klar ist, das ist, ob man jetzt hier ein i macht oder das i weglässt oder was auch immer. Aber das ist im Prinzip halt auch egal. Das ist im Prinzip Konvention. Also ich kriege halt, wenn ich nach groß J ableite, entsprechend viele Faktoren von i oder mein Vorzeichen rein. Und also es gibt Vorteile, das i reinzuschreiben oder wegzulassen oder so, aber es macht keinen konzeptionellen Unterschied. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, wenn er dann in euren Rechnungen konsistent bleibt. Gut, und jetzt auch schon gesagt, so als Notation, man sagt da häufig Quelle oder, wenn das gerade noch was anderes gesehen, genau, Quelle oder äußeres Feld. Also wenn davon mal in Büchern geredet wird, dann ist meistens der Parameter vom Erzeugen funktional gemeint. Gut, und die Konsequenz, die halt wichtig für uns ist, ist, dass wir wieder Endpunktfunktionen bekommen können, g von x1 bis xn. Und also mit dieser Konvention, dass da ein i steht, muss ich jetzt auch hier entsprechend häufiges i oder minus i einbauen, wenn ich ableite. Und dann habe ich dn z von j nach dj von x1 bis dj von xn an der Stelle j gleich 0. Also ich denke auch hier ist wenig sozusagen, wenn ihr das in der Quantenmechanik verstanden habt, dann müsste das eigentlich auch problemlos zu verstehen sein. Also es wird halt, ganz nochmal in Worten sagen, durch die Ableitung wird halt, kommt der Term vor den Exponenten und das Integral und das J verschwindet, also bleibt halt ein I phi stehen und das I stört mich, deswegen muss ich halt pro Vorkommen von phi ein Minus I noch reinschreiben und davon abgesehen habe ich dann genau halt die Definition oder die Definition kann man nicht sagen, sondern den Pfadintegralausdruck für eine Endpunktfunktion, wie es hier steht, halt Integral über alle Felder und dann die fieste Reihe nach e hoch is. Also das, denke ich, sind wichtige Sachen. Ich habe das so oft gesehen, dass für mich das mittlerweile wirklich einfach ist, aber ich kann mich auch erinnern, dass so in den ersten Wochen oder Monaten der Quantenfeldtheorie für mich das nicht so einfach war. Also investiert da ruhig Zeit, das wirklich gut zu verstehen, weil das ist was, was immer wieder kommt im Lauf der Quantenfeldtheorie oder auch eure späteren Lebens als Quantenfeldtheoretiker. Gut, dann, also jetzt haben wir beliebige skalare Felder gemacht, also unter das, was an der Tafel steht, das gilt auch für wechselwirkende Felder, von mir aus 4 hoch 4 Theorie. Jetzt machen wir ein konkretes, einfaches Beispiel. Freies Feld. Und dann schreibt man die Wirkung konkret hin. S von phi ist Integral d hoch 4x 1/2 d mu phi minus m Quadrat halbe phi Quadrat. Also das müsst ihr euch vom letzten Jahr wirklich gut bekannt vorkommen noch. Naja, und mein Ziel ist halt wieder das erzeugende Funktional auszurechnen mit unserer Prototypformel, wie ich es heute in der Wiederholung an die Tafel geschrieben habe. Und da muss ich halt auf die Struktur kommen, dass die Wirkung also nicht nur quadratisch ist, sondern die Struktur hat, dass halt Phi, Operator und wieder Phi da ist. Und jetzt habe ich halt im Prinzip das gleiche Problem wie in der Quantenmechanik auch schon. Da hat man x Punkt mal x Punkt und jetzt haben wir halt Ableitung von Phi mal Ableitung von Phi. Also irgendwie eine Ableitung müssen wir halt rüberschaufeln auf die andere mit partieller Integration. Und wenn man das macht, dann kommt da halt ein Vorzeichenwechsel rein und dann kann man auch noch ein zweites Integral spendieren, wenn ich eine Delta-Funktion reinschreibe. Also das Endergebnis schaut auch sehr ähnlich aus wie das, was wir von einem harmonischen Oszillator hatten. D hoch 4x, D hoch 4y, dann phi von x, Delta x minus y. Jetzt, wie gesagt, das Minuszeichen von der partiellen Integration. Dann dieses Symbol hier, das ist halt d mu, die doppelte Ableitung. In Bezug auf y soll das bedeuten minus m Quadrat auf phi von y. Also auch das, ich nehme an, dass es ausführlich genug ist. Wenn nicht, dann macht es einfach nochmal sauber. Wenn eine Schwierigkeit dabei ist, dann ist es, meine ich, zu argumentieren, dass diese Oberflächenterme bei der partiellen Integration weggehen. Also da können wir nochmal drüber nachdenken, was man da fordern muss, beziehungsweise ob das halt vernünftig ist. Also es ist sicher vernünftig, aber also da wäre ich immer vorsichtig bei solchen Rechnungen. Gut, dann kann man damit halt das erzeugende Funktional direkt angeben. Also blättert zurück an die zweite Gleichung, die ich heute an die Tafel geschrieben hatte. Z von J ist nichts anderes wie E hoch I halbe Integral d hoch 4x Integral d hoch 4y J von x A hoch minus 1 von x, y J von y, wobei A von x, y gleich Delta x minus y Dalem B Operator y plus m Quadrat S. Also eine Winzigkeit, glaube ich, die kann man jetzt sofort sehen. Eventuell muss man da sehr scharf hinschauen oder nochmal durch die Rechnung durchgehen. Wir hatten diese Masterformel fürs erzeugende Funktional, die haben wir für Euklidsche Raumzeit, nicht für Minkowski Raumzeit berechnet. Also wir hatten nicht die Version IS, sondern minus S genommen. Und jetzt, ohne dass ich halt alles doppelt anschreibe und nochmal durchgehe, verwende ich jetzt einfach die Minkowski-Version und die unterscheidet sich dadurch, dass ein extra I reinkommt. Also auch da, wenn ihr das nicht bereit seid, sofort zu glauben, ist es eine gute Übung, halt das, was wir da in der letzten Stunde gemacht haben, nochmal für I durchzurechnen. Ansonsten, glaube ich, ist nichts Schwieriges bei. Das hatte ich eingangs ja schon gesagt, dass halt diese J's oder was die gleiche Struktur haben müssen wie die Felder selber. Also dieses Mal im Gegensatz zur Quantenmechanik hängt es halt nicht nur von der Zeit ab, sondern von der Raumzeit. Deswegen Integration in d hoch 4x, d hoch 4y. Und in der vorherigen Zeile haben wir halt das A oder die Wirkung in eine Form gebracht, sodass er halt gerade dieses A da enthält, also das halt Feld, Operator Feld ist, und deswegen muss ich halt von diesem Ding da auch minus 1 berechnen. Gut, was A hoch minus 1 ist, zumindest begrifflich, sollte auch vom letzten Semester bekannt sein. Und das letzte Mal hat man es ja auch schon skizziert. Das ist ja nichts anderes wie der Klein-Gordon-Operator und das Inverse davon ist halt der Propagator vom Klein-Gordon-Feld. Das wird das A hoch minus 1 jetzt sein, was halt dann im erzeugenden Funktional drin steht. Und auch so ein bisschen als Vorausblick schon, wenn ich dann halt das erzeugende Funktional ableite, um Endpunktfunktionen zu generieren, kriege ich halt Kombinationen von Propagatoren wieder raus, wie wir es schon wissen. Also es sieht zumindest so aus, als wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Also trotzdem nochmal ein bisschen Zwischenschritte hingeschrieben, auch minus 1 ist Lösung von folgender Gleichung, Integral d hoch 4y, Delta x minus y, also es ist halt einfach a hingeschrieben, mal auch minus 1, wie ihr es von der Matrixmultiplikation kennt. Und die Delta-Funktion kann ich natürlich ausintegrieren. Dann habe ich Dalem B-Operator plus m Quadrat a hoch minus 1 von x, z ist gleich Delta von x minus z. Gut, und bereits jetzt will ich eine gewisse Notation einführen, nämlich unser Symbol für einen Feynman-Propagator war ja Delta F und ich definiere einfach Delta F bereits an der Stelle als A hoch minus, A, minus I mal A hoch minus 1. Also dieses minus I, das ist halt einfach deswegen nötig, weil ich am Ende möchte, dass die Zweipunktfunktion phi x, phi y und davon der Vakuumerwartungswert, der soll halt gerade der Feynman-Propagator sein. Wenn man das ausrechnen, wenn man halt sehen, dass das minus I mal das auch minus 1 ist, also deswegen diese Definition. Und irgendwo hat es auch wieder so ein bisschen mit, denke ich, diesem I's halt zu tun, die im Euklidischen und im Minkowski-Formalismus reinkommen. Also ich meine, ich kann immer so Umdefinitionen irgendwie vornehmen, dass ich I's irgendwo reinziehe oder rausziehe und so weiter. Also deswegen, da sollte ein bisschen vorsichtig sein, nicht aus verschiedenen Skripten oder Büchern oder was Formeln zusammen glauben, wenn er was ausrechnet, sondern das müsste halt einmal sorgfältig machen. Also so wie ich mich hier geeinigt habe, muss dann die Beziehung zwischen A hoch minus 1 und Delta F letztendlich so sein, dass wir halt den gewohnten Feynman-Propagator rauskriegen. Gut, wie wir das lösen, haben wir das letzte Mal schon in der Quantenmechanik gesehen. Also wir brauchen eine Fourier-Transformation, Integral d hoch 4 x e hoch plus i px. Und dann habe ich halt stehen i mal minus p Quadrat plus m Quadrat und dann einen Fourier-transformierten Feynman-Propagator P, Z gleich E hoch IPZ. Also auch das denke ich, dass ausführlich genug skizziert ist. Also wenn ich halt hier die Fourier-Transformation drauf anwende, dann ist halt wieder die Idee oder Logik, wie ich es löse, dass ich halt die doppelte Ableitung hier in dem D'Alembert-Operator zweimal partiell rüber integriere auf den Fourier-Phasenfaktor oder so und dann kann ich halt die Ableitung ausführen, die ist primitiv, nämlich die gibt halt Grad IP zum Quadrat, was dieses minus P Quadrat ist. Und naja, die Fourier-Transformation steht natürlich nach wie vor noch, deswegen wird Delta F dann zu einem Delta Schlange F, wobei x durch ein p ersetzt ist und die rechte Seite ist einfach. Also das haben wir auch in der Quantenmechanik völlig analog das letzte Mal gemacht. So und jetzt muss man in Anführungszeichen nur noch die Fourier-Rücktransformation machen. Und zwar halt Delta F von x, y gleich I durch 2 Pi hoch 4 Integral D hoch 4 P I hoch minus I P x minus z p Quadrat minus m Quadrat, also das ist jetzt halt, naja, nach Delta-Schlange aufgelöst, habe ich e hoch i p z durch minus p Quadrat plus m Quadrat und das andere ist halt der Phasenfaktor von der Rücktransformation. Naja gut, und das auszurechnen, da brauchen wir halt wieder den Residuensatz letztendlich dazu. Also das ist I durch 2 Pi hoch 4 Integral D hoch 3 P E hoch plus I P X minus Z Integral D P0, also ich splitte es auf. Das haben wir, glaube ich, im letzten Semester auch schon immer so gemacht beim Propagator, dass ich ja die Nullkomponente in die drei Komponenten trenne. Und dann habe ich E hoch I P0 X0 minus Y0 durch P0 Quadrat minus P Quadrat minus M Quadrat. Naja, und das Problem ist jetzt halt, dass das, also das ist eine Integration über P0 und das hat halt Pole auf der reellen Achse, nämlich gerade bei plus minus Wurzel p Quadrat minus m Quadrat. Also das kann ich noch ein bisschen offensichtlicher schreiben. Ich kann schreiben p0 plus Wurzel p Quadrat plus m Quadrat mal p0 minus Wurzel p Quadrat plus m Quadrat. Also wenn das p0 ist, Realteil, ein Imaginärteil, sind halt irgendwie die Pole gerade hier. Und blöderweise ist halt auch die Integration über die reelle Achse. Also das ist eine Schwierigkeit, die kennen wir. Und das letzte Mal haben wir halt dann dieses Epsilon da drauf addiert und die Pole ein bisschen hoch und runter geschoben und so weiter. Und jetzt, also nicht mehr heute, aber nächsten Mittwoch oder was, will ich im Prinzip diese Rechnung, und das ist eine ganz gute Wiederholung auch zum Einstieg, nochmal ausführen oder skizzieren, und zwar dieses Mal weder in Minkowski noch in Euklidscher Zeit, sondern für beliebiges Alpha. Und dann werden wir halt letztendlich sehen, wenn dieser Ausdruck für Alpha, von Alpha abhängt, dass halt diese Pole da unten umherwandern, wenn ich es halt mit Alpha parametrisiere, also das wäre gerade Pi halbe und das wäre 0 plus. Und dann habe ich halt eigentlich mathematisch sauber eine Vorschrift oder eine Definition, was eigentlich passiert. Da muss ich nicht sagen, der ist halt ein bisschen drüber oder drunter aus irgendwelchen Gründen, sondern wenn ich halt das Minkowski-Pfadintegral als Limes Alpha gegen 0 plus, also aus dem Euklidschen kommend, definiere, dann kommt er halt von unten ran an den Integrationsweg und dann ist es sauber festgelegt. Also deswegen die Auflösung von diesem Integral, auch wenn das im Prinzip natürlich schon vom letzten Semester her kennt, das hätte man erst ein bisschen später gemacht. Was ich jetzt noch getan hätte, aber jetzt fehlt so ein bisschen halt die Zeit, ohne dass wir jetzt explizit den Feynman-Propagator kennen, hätte ich jetzt noch die Zweipunktfunktion ausgerechnet. Das machen wir dann das nächste Mal, aber ich glaube, es ist offensichtlich, was rauskommt. Wenn ich halt die Zweipunktfunktion phi x phi y ausrechne, dann kriege ich halt das j weg und das j weg und das auch minus 1 vorne Exponenten. Und nachdem auch minus 1 der Feynman-Propagator ist, wird sich ja halt zeigen, dass Vakuumerwartungswert phi x phi y nichts anderes wie Delta f ist. Das ist auch ein bekanntes Ergebnis. Aber also damit starten wir dann nächste, genau, Freitag ist Feiertag, nächste Woche. Okay.